Dankeschön. Ich bete noch mal kurz. Ja, wir richten uns noch mal ganz neu aus auf dich. Noch mal, noch mehr. Wir sind schon ausgerichtet, wir sind schon gut eingeweicht heute Morgen. Wir danken dir schon, Vater, dass du schon da bist, da warst, als wir gekommen sind, dass wir deine Gegenwart schon spüren durften. Danke, dass wir jetzt auch von dir hören dürfen. Du redest gerne, du bist ein Gott, der redet und keiner, der schweigt. Du willst dich mitteilen und ich danke dir, dass ich als dein Werkzeug hier stehen darf, dein Reden weitergeben darf. Danke, dass du die Worte salbst und segnest. Jeder kriegt, was er braucht, verschiedenste Dinge an Leib, Seele und Geist. Herr, es ist deine Botschaft und wir wollen sie mit offenen Herzen aufnehmen. Danke, Vater. So, die Überschrift ist sei, in Klammern nicht, wie Hiob. Da kommen wir aber ein bisschen später erst dazu. Was sind denn eure Erwartungen für heute gewesen? Habt ihr große Erwartungen gehabt? Oder seid ihr nur hier, weil es halt Sonntag ist, weil es sich gehört? Ich habe tatsächlich immer große Erwartungen. Ich erwarte, dass Gott Großes tut, dass Menschen geheilt werden. Das ist tatsächlich auch immer meine Erwartung, spätestens im Abendmahl. Und dass wir auch jedes Mal eine neue oder größere Erkenntnis über Gott haben, dass wir verändert nach Hause gehen und dass wir einfach Jesus immer wieder ein bisschen näher kommen und ähnlicher werden. So, das ist immer meine Erwartung, wenn ich hierher komme. Und dass ich halt auch Gottes Herrlichkeit schauen, fühlen und schmecken darf. Und das ist ja eigentlich nahezu immer jetzt so. Ne? Letztes Mal war es ganz gewaltig. Elisabeth hat es zwar genannt, so die Waschstraße Gottes oder des Heiligen Geistes, aber ich habe es eher so himmlisch empfunden, also mitten in diesen blauen Flaggen und Fahnen zu stehen. Das war ein Moment, als wären wir eigentlich gar nicht mehr auf der Erde, sondern total versetzt ins Himmelreich. Verschiedenste Blau. Man hat eigentlich nur noch Blau gesehen, so ging es mir. Und ich war da völlig rausgenommen. Es war ganz, ganz toll. Und deswegen erwarte ich auch jedes Mal nichts Geringeres als das, dass Gott sich offenbart, uns nahe kommt und uns wieder Dinge eröffnet, die wir noch gar nicht so wussten. Das ist mein Herzenswunsch und auch Moses hatte einen mehr Herzenswunsch. Es war sein Herzenswunsch, Gott zu schauen, Gottes Herrlichkeit zu sehen. Und Gott zeigte sich auch dem Mose in seiner ganzen Herrlichkeit und Schönheit. Nur sein Angesicht, wie wir wissen, durfte er nicht sehen, weil kein Mensch das überleben könnte, wenn wir Gott direkt ins Angesicht schauen. Aber ich bin tatsächlich der Überzeugung, ganz persönlich, dass Mose dann auf dem Berg Horeb, wo er ins verheißene Land schauen durfte und sehen durfte, wo das Volk Israel hingeht, dass er dann auch Gottes Angesicht schauen durfte und daran starb. Das ist meine Überzeugung, dass das dann sein Todesgrund war. Er war ja nicht krank und nichts. Und Gott hat ihm dann seinen Herzenswunsch erfüllt und hat ihn eigenhändig beerdigt. Das steht tatsächlich so in der Bibel. Im 5. Mose 34, Vers 5, genau, der Mose starb da in dem Land, wie der Herr das gesagt hatte. Nächster Vers, der Herr selbst begrub ihn und niemand kennt sein Grab bis auf diesen heutigen Tag. Mose war ganze 120 Jahre alt geworden. Und seine Augen waren nicht trübe geworden und seine Frische nicht geschwunden. Mit 120. Das ist bemerkenswert. Ich habe vorgestern einen Mann fotografiert, der brauchte Passbilder, der war 101. Der brauchte nur so ein bisschen Stock. Meistens hat er den auch vergessen. Die Augen waren ein bisschen beeinträchtigt, nicht so ganz. Er konnte noch relativ gut sehen und er war völlig fit im Kopf. Er spielt jeden Tag Klavier, auswendig die ganzen Sachen. Ich hatte ihn mal besucht, er hat mir auch mal was vorgespielt. Möchten Sie ein Stück hören? Oh ja, gerne. Und dann hat er da wirklich toll Mozart und Beethoven und so Sachen. Also es ist möglich, ja, und es ist ein Segen, wenn wir das erleben dürfen. Und auch der Mose hat das erlebt. Mose kannte Gottes Wege und Wesen sehr ganz genau, sehr gut. Gottes Wesen hat er irgendwie erfasst. Also Mose, habt ihr schon gemerkt, ist so eine Lieblingsperson im Alten Testament für mich, weil er wusste, wie Gott tickte. Mose, der Name, bedeutet ja aus dem Wasser gezogen, und er hat sehr, sehr viele intime und intensive Begegnungen mit Gott. Und dadurch lernte er ihn immer wieder besser kennen, weil er einfach viel Zeit mit Gott verbracht hat. Das ist auch so ein Schlüssel für uns. Und ich finde das jedes Mal wieder, wenn ich das lese, total witzig, wie Gott und Mose sich das Volk Israel immer so zuschieben. Dein Volk ist störrisch, sagt Gott. Deine Kinder sind schwierig, sagt Mose. Also deine Kinder, ne, wenn sie was angestellt haben, sind sie immer deine Kinder, oder? Ist das bei euch auch so? Und wenn sie ganz artig waren, sind es meine Kinder. Und bei Gott und Mose war es irgendwie ähnlich. Das liest du ständig. Deine Kinder haben wieder das gemacht und deine Kinder waren wieder nicht gehorsam. Und wirklich wie so ein altes Ehepaar kommt mir das vor. Dein Volk ist so störrisch. Ja, aber du hast deine Kinder aus Ägypten geholt. Und so geht das immer wieder hin und her. Und ich finde das wirklich faszinierend, auch dass Mose Gott immer wieder daran erinnert und hinweist, was sollen die Ägypter denken? Also wenn die wieder abgewendet haben sich von Gott und sich ein goldenes Kalb oder irgendwas gemacht haben und Gott richtig wütend war und gesagt hat, ich mach sie platt, ne? Geh zur Seite, jetzt reicht's, ich mach die alle. Dann hat Mose ihn immer erinnert, was sollen die Ägypter denken? Hast du sie nur rausgeholt aus Ägypten, um sie jetzt in der Wüste auszulöschen? Das werden sie denken, ne? Das kann doch nicht dein Plan sein. Und er hat tatsächlich immer auch später dann, was sollen die Amoriter denken? Und die immer wieder Gott darauf hingewiesen, was macht das für einen Eindruck? Und ich habe gedacht, ist es Gott nicht egal, wer irgendwer über ihn denkt? Nein, offenbar nicht. Oder sollte es uns egal sein, was die Leute über uns denken? Auch nicht. Also es wirft wirklich ein schlechtes Licht auf unseren Schöpfer, wenn wir einen schlechten Ruf haben in der Gesellschaft wegen irgendeinem unheiligen Lebensstil. Da sollten wir tatsächlich drauf achten. Wir sind Repräsentanten Gottes. Und wer würde sich denn deswegen bekehren, weil er unseren Lebensstil sieht? Also es ist schon wichtig, was wir ausstrahlen, wie wir leben im Alltag, was die Leute beobachten bei uns, wie wir reagieren, wenn uns einer am Parkplatz wegschnappt oder die Vorfahrt oder eben ne, verschiedene Dinge des Alltags. Und Gott ist es auch wichtig und er lässt sich da immer wieder auch umstimmen von Mose. Ich finde das echt ganz gewaltig. Gott geht es eigentlich immer auch darum, dass er als Rettergott verstanden wird, als barmherziger, als geduldiger, als Heilender und auch, aber auch als Allmächtiger. Und die Israeliten nicht ins verheißene Land zu bringen, das hätte geheißen, zu scheitern. Dass seine Integrität in Frage gestellt wird. Er hat ja ein Bündnis geschlossen, er hat es ja mehrfach erfrischt und betont wieder in den Jahren, dass er ein Bündnis geschlossen hat mit den Menschen und er steht dazu, weil er einfach heilig und gerecht ist. Und Mose erinnert ihn regelmäßig daran, wenn das extrem störrische und eigensinnige und ungehorsame Volk mal wieder andere Wege geht und Gott den Rücken kehrt. Und auch in dem gleichen Kapitel 5. Mose 34, Vers 14, kann man das auch wirklich nachlesen, dass sich Gott umstimmen lässt. Das steht bei mir anders. Ich lese es euch mal vor. Das ist bei mir in der Hoffnung für alle. Da lenkte der Herr ein und ließ das angedrohte Urteil nicht über sie hereinbrechen. Gott lenkt ein. Er hat einen Plan und lässt sich umstimmen. Eben hat er noch gesagt, lass mich, geh zur Seite. Halt mich jetzt nicht auf, ne? Jetzt reicht's. Ich mache sie alle platt. Geh zur Seite. Und im nächsten Moment, wenn Mose seine Argumente vorbringt, ja, aber du hast doch einen Bund und du hast doch versprochen und du willst sie doch ins verheißene Land, was sollen die denken? Dann lenkt Gott ein. Ja, es ist nicht in Stein gemeißelt. Gott lässt sich umstimmen. Und weil er ja der Gott aller Völker eigentlich sein will, ist es ihm schon wichtig, dass auch die Heidenvölker ihn nicht als einen betrachten, der seine Versprechen und Zusagen nicht einhalten kann. Das hat auch eine Außenwirkung. Und das ist auch der Grund, warum Gott in dieser Zeit so viele gewaltige Wunder getan hat, damit seine Allmacht und Größe deutlich wird und sich halt auch von den Götzen und Göttern, die auch die Israeliten immer mal wieder angebetet haben, dass es sich da deutlich unterscheidet. In den ganzen 5 Büchern Mose war Gott immer persönlich dabei, als Wolkensäule, als Feuersäule oder als Herrlichkeitswolke in der Stiftshütte. Sie hatten auch das himmlische Manna bis zu dem Tag, wo sie dann im verheißenen Land schon die erste Ernte einholen kann. Bis zu dem Tag kam jeden Tag verlässlich das Manna vom Himmel. Aber dann in den Jahren und Jahrhunderten danach, wo sie schon im verheißenen Land waren, da gab es dann immer weniger und dann nur noch einzelne Begebenheiten, wo Gott spezielle Personen erweckt hat, um sich mitzuteilen. Erst waren es Richter, dann Könige, Propheten, im Notfall auch mal ein Esel, wenn sonst keiner da ist. Aber mit so vielen gewaltigen Wundern wie in der Zeit und in so einer vertrauten Freundschaft wurde keiner mehr gefunden, so steht es auch geschrieben. Elia kommt dann noch sehr nahe dran, aber Mose wurde halt von Gott selber als Freund bezeichnet. Ich spreche mit ihm, wie ein Mann mit seinem Freund spricht, steht da in der Bibel. Und Mose wollte immer Gott in seiner Nähe haben. Das Volk Israel war da ja irgendwie ein bisschen anders, aber Mose selber, er wollte immer Gott in seiner Nähe haben. Wenn du nicht mitgehst, will ich auch nicht gehen, hat er gesagt. Und er wollte auch immer seine Herrlichkeit schauen und Gott hat ihm diesen Wunsch gewährt. Und wisst ihr was? Wir können das genauso haben. Gott will auch uns diesen Wunsch erfüllen. Und wenn du das einmal geschmeckt hast, dann willst du das immer wieder. Das ist keine einmalige Sache. Wir können das genauso haben wie Mose, dass wir unser ganzes Leben in der Nähe Gottes leben und ihn immer an uns, bei uns haben. Wir haben ihn sogar in uns und das müssen wir nur ausleben, wir müssen ihm nur Raum geben. Seit Jesus gekommen ist und den Weg zu Gott direkt freigemacht hat, können wir auch Gottes Herrlichkeit schauen. Wir haben freien Zugang zum Allerheiligsten, zu Gottes Gegenwart und Herrlichkeit. Und wir können ein genauso enges Freundschaftsverhältnis zu Gott haben wie Mose. Das ist nichts Unmögliches, nichts Geschichtliches. Es kann für uns Alltag werden. Und man kann das irgendwie gar nicht oft genug sagen. Gefühlt sage ich euch, glaube ich, dass das jedes Mal. Aber ich finde es wirklich so wichtig, dass wir das auch immer wieder in Erinnerung rufen und dass sich das manifestiert in unserem Leben. Wir können ein enges, vertrautes Freundschaftsverhältnis zu Gott haben. Warum geht es dann manchmal nicht? Warum leben wir manchmal nicht drin? Warum erleben wir das manchmal nicht so toll, wie der Mose das erlebt hat? Und ich habe da festgestellt, wir machen manchmal 2 grobe Fehler in diesem Ganzen. Dadurch, dass die Tür zu Gott immer offen ist, wir haben jederzeit Zugang, dann nehmen wir das nicht mehr so wichtig. Ich könnte ja jederzeit, wenn ich wollte. Ja, das ist manchmal unsere Einstellung. Ich habe es ja immer präsent, ich kann es immer haben, es steht immer zur Verfügung, Tag und Nacht. Ich habe zum Beispiel den Schlossberg bei mir vor der Nase quasi, ich könnte jeden Tag hochgehen, damit ich ein bisschen fitter werde. Und ich will das eigentlich auch. Ich könnte, wenn ich wollte. Ich nehme es mir auch vor, immer wieder. Aber manchmal gelingt das nicht so. Oder oft. Oder meistens. Jetzt im Frühling wieder mehr. Und so ist es manchmal auch mit unserer Gebetszeit oder mit unserer stillen Zeit oder mit der Zeit, die wir mit Gott verbringen möchten. Wir wissen, wir sollten. Es wird uns gut tun, es wäre herrlich. Er möchte es auch, das wissen wir auch. Und dann kommt das dazwischen und da ist noch was wichtig und das mache ich noch schnell vorher und dann sind wir müde und dann ist der Tag vorbei. Und neulich sind zwei Freunde von mir gestorben, sehr überraschend, waren nicht wirklich krank gewesen. Und was man immer bei so einem Todesfall sagt, ist ja, ach, hätte ich doch. Hätte ich mehr Zeit mit diesen Menschen verbracht, hätte ich öfter mal angerufen, hätte ich sie öfter mal besucht. Na, oder? Hätte, hätte, hätte. Zum Glück stirbt aber Gott nicht. Aber wir sind es, die irgendwann zurückschauen auf unser Leben und dann sagen, was habe ich nur mit meinem kurzen Leben angefangen? So viel Zeit verschwendet, so viel Wichtiges nicht getan. Und vom Himmel aus betrachtet ist dann das, was wichtig ist, ganz anderes. Nicht mehr das, was uns so wichtig ist im Alltag. Das sieht dann völlig anders aus, was für Gott wichtig ist. Und der zweite Fehler, den wir dann leider oft auch machen, ist, dass wir Gott oft zu kumpelhaft sehen, zu freundschaftlich. Also, ja, Freundschaft zu kumpelhaft ist eigentlich das richtige Wort. Mose hatte nämlich nie den Respekt und die Ehrfurcht verloren vor der Heiligkeit Gottes. Er hat nie vergessen, wie der Berg gebebt hat, das Feuer gelodert hat und der Rauch und der Nebel den ganzen Berg eingehüllt hat. Gottes Präsenz ist so heilig und so kostbar, das dürfen wir auch nicht vergessen dabei. Und wir wollen wie Mose doch immer mehr davon, oder? Stimmt's? Ja?
Ja.
Ich höre nichts. Ja? Und ich denke, deswegen war auch Mose so ein Liebling Gottes, weil er einfach sein wahres Wesen erkannt hat in der vielen Zeit, die er mit ihm verbracht hat. Im Gegensatz zum Hiob. Der Hiob glaubte, Gott hat ihm all diese Dinge weggenommen, die ihm geraubt wurden. Er wusste nicht, dass es der Satan war, der Gott herausgefordert hatte. Und er war es auch, der Satan, der ihm alles eben geraubt hat, Kinder, Besitz, Wohlstand inklusive seiner Gesundheit. Hiob ist zwar deswegen bewundernswert schon für uns, weil er sich eben nie dazu verleiten ließ, Gott anzuklagen oder sich von ihm abzuwenden, so wie seine Frau ihm das geraten hatte. Er hat am Glauben festgehalten, an einen gerechten Gott, aber er hatte keine Liebesbeziehung. Er hat dann gesagt, ja, Gott hat es gegeben, Gott hat es genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. Das sollte aber tatsächlich nicht zu unserer Theologie werden. Ne? Vorsicht. Die Hände in den Schoß legen und sagen, Schicksal, Kismet, Gottes Wille, da kann man halt nichts machen. So wie die Moslems tatsächlich das auch machen und die Hindus und die Buddhisten glauben das auch. Und da gibt es auch sogar einen Begriff dafür, habe ich neulich gelernt, das nennt sich Fatalismus. Mose und auch Abraham, der erkennt die Geschichte, als sie vor Sodom und Gomorra einstand und zu Gott sagte, ja, aber was ist, wenn da 50 Gerechte drin sind in der Stadt, da willst du dann nicht die ganze Stadt vernichten oder wenn es nur 40 sind oder 30 oder doch nur 10. Er hat mit Gott gehandelt, der hatte eine Ahnung davon, dass Gottes Plan nicht unumstößlich ist, sonst hätte er sich gar nicht auf diesen Versuch eingelassen. Und er hat gemerkt, dass man Gott umstimmen kann. Gott hat ja gesagt, ja, wenn ich da nur 10 Gerechte finde, dann lasse ich die Stadt stehen. Oder König Hiskia, wo der Prophet zu ihm kam, hat gesagt, richte all deine Geschäfte und verabschiede dich überall, du wirst jetzt sterben. Und er hat dann geweint und gefleht und hat dann von Gott noch 15 Jahre Lebenszeit dazu geschenkt gekriegt. Und ganz oft lesen wir auch da in diesem Alten Testament, da gereute Gott das Unheil, das er über sie bringen wollte und er hat es sich anders überlegt und hat Gnade erwiesen. Und Gnade heißt unverdient. Aber es war eigentlich fast immer jemand da, der zu Gott gerufen hat und gefleht hat und gebetet hat. Und unsere Berufung ist es auch, in diesen Riss zu treten und Fürbitte für unser Volk zu tun, für unsere Regierung einzutreten, um Errettung, um Umkehr, um Weisheit, um Frieden zu beten, auch für Israel und Israel zu segnen. In der Bibel steht, wer Israel segnet, ist gesegnet. Das ist tatsächlich für uns ein Segen, wenn wir für Israel beten und es segnen. Also wir haben auch noch was davon. Und nichts bringt den Satan so sehr ins Zittern wie ein Christ, der die Macht des Gebetes kennt. Ja? Deswegen lade ich euch ein, lernt Gottes Wesen besser kennen. Wie er ist, was er liebt, was er hasst. Hiob hatte keine enge Beziehung zu Gott. Er kannte ihn wirklich nur vom Hörensagen, wie er selber sagt am Ende. Er hat mit ihm gerechtet, er hat immer gesagt, ich habe nichts falsch gemacht, was ist das hier? Aber du kannst ein Freund Gottes sein, ein Vertrauter. Gott teilt sich seinen vertrauten Freunden mit. Gott wünscht sich das von dir, eine liebevolle, enge Freundschaftsbeziehung. Gebet ist ja nicht eine wiederkehrende Aufzählung unserer Wunschlisten und Anliegen, ja, da sind wir uns einig. Womöglich noch mit Zweifel oder Unglauben, weil ja eh nie was passiert. Wer zweifelt, der wird auch nichts erhalten, heißt es im Jakobus 1, Vers 6. Das haben wir auch hier. Ihr kennt das auch mit Sicherheit alle. Genau, bitte im Glauben, ohne zu zweifeln. Denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind hin und her bewegt wird und getrieben wird. Manchmal fühlen wir uns getrieben. Vers 7. Ein solcher Mensch kann nicht erwarten, dass er etwas vom Herrn empfangen werde. Das klingt dramatisch, oder? Das klingt erschütternd, finde ich. Vers 8. Ist ein wankelmütiger Mensch, unbeständig in allen seinen Wegen. Hin und her gerissen, steht es hier in meiner Übersetzung. Das ist nicht das, was wir wollen. Tatsächlich ist Fatalismus eine der stärksten Waffen des Satans, weil es sich als demütige Gottergebenheit tarnt. Aber wir können und sollen dem Feind entgegentreten und den Mächten der Finsternis widerstehen. Wenn wir erkannt haben, welche Kraft und Macht uns Gott in die Hände gegeben hat, mit Gebet, dann werden wir nicht länger zuschauen können, wie der Feind unsere Freunde, unsere Familie oder oft uns selber auch mit Müdigkeit, Krankheit, Hoffnungslosigkeit, Angst, Depression, Armut, Misserfolg oder solche Sachen gefangen hält. Wenn wir das mal verstanden haben, dann werden wir den Sieg proklamieren und die Berge werden weichen, weil die Berge, die Probleme, die Krankheit, die Depressionen einem im Glauben ausgesprochenen Wort gehorchen müssen. Wir werden dem Feind gewappnet entgegentreten mit unserem Schwert und Gebiete und Völker ihm entreißen. Wir werden regieren, denn zum Regieren sind wir geschaffen. Wir werden dabei eng mit Gott zusammenarbeiten und die Führung und die Kraftausübung des Heiligen Geist überlassen. Nicht unsere Kraft, nicht unsere Führung. Wir leben im Übernatürlichen schon jetzt und nicht im Schauen auf das Irdische. Egal, was uns da plagt. Übrigens, ich möchte auch nicht jedes Mal so ein Joch auf euch legen, aber übrigens, wenn wir fasten, erhöht das unsere Autorität in der geistlichen Welt. Ich weiß, das ist unangenehm und es ist schwierig und hart manchmal. Man kann sich langsam steigern, aber es erhöht tatsächlich unsere Autorität in der geistlichen Welt. Wir ergreifen das Schwert des Geistes und vollbringen für Gott und mit Gott gewaltige Taten und führen seinen Willen aus, auf der Erde, wie im Himmel, so auch auf Erden. Wollen wir das?
Ja.
Ja? Natürlich. Wir sollen und dürfen nicht tatenlos zuschauen, was hier in der Welt passiert. Lukas 10, Vers 19, ein ganz gewaltiger Vers, kennt das sicher auch alle auswendig. Ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes, und nichts soll euch schaden. Das ist tatsächlich auch so ein Vers, den ich gern zerpflücke, auseinandernehme. Wer, was, wann? Das sind so immer die Sachen, die ich frage, wenn ich so einen Vers auseinandernehme. Wer hat uns die Macht gegeben? Jesus spricht hier, das heißt, Gott selber hat uns die Macht gegeben. Er selber. Nicht wir uns, und wir haben sie uns auch nicht erarbeitet und uns zusammengefastet irgendwie, weil wir so fleißig sind, sondern er hat sie uns gegeben. Auf Schlangen und Skorpione. Das sind Lügen, das sind Schlange ist unehrlich, hinterfotzig würde ich jetzt sagen. Skorpione sind giftig. Manche Lüge streut so ein Gift in unser Leben rein. Ganz einfaches Beispiel, Nachbarn sagt, du, ich habe da gestern deinen Mann mit einer anderen Frau gesehen. Selbst wenn du es nicht glaubst, selbst wenn es gelogen ist, es streut ein Gift rein, es wirkt, es brodelt, es fängt an, sich auszubreiten. Also Schlangen und Skorpione, das sind was, was uns vergiftet. Und wir dürfen da einfach drauftreten und drüberstehen, weil er uns die ganze Kraft gegeben hat über den Feind. Die ganze Kraft, ja. Nicht ein bisschen, ganz, ganz viel göttliche, himmlische Macht, ja, Berge versetzende Macht, vulkanausbrechende Macht, ja, nicht wenig. Ein Gebet, im Glauben gebetet, macht den Feind zunichte. Und nichts wird uns schaden, nichts, ein Gift, eine Lüge, ein schlechtes Gefühl oder wenn der Feind uns direkt bedroht, das kommt auch ab und zu mal vor, dass es sich groß macht vor uns und uns einschüchtern will. Es wird uns nicht schaden, wenn wir das im Hinterkopf haben. Dann kann uns einfach nichts passieren. Und wir treten ein für die Anliegen dieser Welt, für die Anliegen unserer Freunde und Familien. Ja, dafür haben wir das gekriegt, dafür steht es da in der Bibel, damit wir es anwenden, damit wir drin leben, als Lebensstil, nicht nur für Notfälle, wenn es mal brennt und wenn was schiefgelaufen ist und wenn wer krank geworden ist, sondern dass es ein Lebensstil für uns wird. Wir sollen dem Feind zeigen, wo der Hammer hängt. Amen?
Amen.
Halleluja. Wir werden nicht jedes Unglück, das auf uns einprasselt, einfach stoisch hinnehmen. Uns ist Verantwortung übertragen worden. Das hat sich seit Adam nicht geändert. Ja, wir sollen herrschen und regieren. Jesus hat gesagt, was immer ihr in meinem Namen bittet, es wird euch geschehen. Johannes 14, Vers 13 heißt das. Johannes 14, Vers 13 und 14. Das ist auch so ein Vers, den man gut auswendig lernen kann. Johannes 14, Vers 13 und 14. Was immer ihr in meinem Namen bittet, es wird euch geschehen. In seinem Namen. Ja, es ist wirklich nicht verwunderlich, dass der Satan die Christen mit aller Gewalt und allen Tricks, die er auf Lager hat, versucht, vom Beten abzuhalten. Er kann einem Glaubensgebet einfach nichts entgegensetzen. Der Feind weiß um die Berge versetzende Energie eines kühnen Beters. Wissen wir das auch? Ist uns das so bewusst in Fleisch und Blut übergegangen, dass wir das anwenden, leben, beten, jeden Tag? Ja. Jede einzelne Erweckung, die es gab im Laufe der Geschichte, kam dadurch zustande, weil ein Beter die Ausgießung der Herrlichkeit Gottes im Hintergrund vorbereitet hat. Es gab berühmte Erweckungsprediger, die haben erstmal ein Gebetsteam vorausgeschickt in die Stadt, in die sie gehen wollten. Die haben im Gebet alles vorbereitet. Die haben gewusst, wie wichtig das ist, dass so eine Erweckung auch im Gebet begleitet wird, schützend umrahmt wird. Gebet ist einfach das alles Entscheidende. Wunder geschehen, wenn Erwartung da ist und Glaube und das Vertrauen, dass Gott es tun kann und will. Dann können Wunder geschehen. Lasst uns wagemutig beten. Lasst uns im Vertrauen beten. Lasst uns im Geist beten. Und im Namen Jesu, ganz wichtig. Und das ist es, was Gott liebt und auch bestätigt. Ein Bibelvers habe ich noch für uns. Matthäus 16, Vers 19. Schon da. Ich werde dir, hat Jesus gesagt, und heute können wir tatsächlich das lesen, ich habe dir die Schlüssel des Reiches und der Himmel gegeben. Was immer du auf Erden binden wirst, wird auch im Himmel gebunden sein. Das ist ja auch ein gewaltiges Ding, oder? Was wir binden hier im Namen Jesu, ist auch im Himmel, das heißt in der Ewigkeit gebunden. Und was immer hier wir lösen werden, Gefangene befreien, lösen aus Ängsten, aus Depressionen, aus Krankheiten, das wird auch im Himmel gelöst sein. Das, was wir hier auf der Erde tun, hat Auswirkungen auf die Ewigkeit, auf den Himmel. Es ist nicht für jetzt und hier, es ist tatsächlich ein Teil der Ewigkeit schon. Deswegen lasst uns die Taten Jesu auch tun, die Taten, die Jesus getan hat, auch tun und dann noch die größeren. Nach oben drauf. Seid ihr dabei? Macht ihr mit? Ja? Eine Gelegenheit ist diese Gebetstage da in Großrupperhausen. Und ich weiß, dass der innere Schweinehund dagegen aufsteht, das Fleisch, der Feind, dass wir abgehalten werden, dass wir Termine kriegen. Ich habe im ersten Jahr, wo wir da mitgemacht haben, habe ich gedacht, ja, wenn Zeit übrig ist, gehe ich dahin. Im zweiten Jahr habe ich gedacht, ja, ich will da unbedingt hin. Und dann kamen so manche Dinge. Und dieses Jahr habe ich tatsächlich das in meinen Kalender eingetragen und ich habe meine Termine darauf ausgerichtet, dass ich da Zeit habe dafür, dass mir nichts dazwischen kommt, weil es einfach so gesegnet ist, weil wir da auch so in der Herrlichkeit sind, weil es einfach so wirklich weltbewegend, aber auch himmelbewegend ist. Und das spürt man da auch. Geht wirklich hin. So oft wie es geht. So lang wie es geht. Man merkt gar nicht, wie die Zeit vergeht. Man ist da eine Stunde und merkt es gar nicht. Man ist da 3 Stunden und denkt sich, oh, ich könnte noch länger. Es ist wirklich herrlich. Macht mit, wirklich. Lasst uns mal aufstehen. Vater, ich danke dir, dass du uns dieses Privileg gegeben hast, zu beten, dass wir mit dir reden dürfen, dass du uns deine Hand entgegenstreckst, dass du uns dein Ohr leihst. Ich danke dir, dass du hören möchtest, was wir dir zu sagen haben, was unsere Anliegen ist, aber noch viel mehr wollen wir hören, was deine Anliegen sind, was du uns zu sagen hast, was du uns zuflüstern willst. Wir wollen deine Vertrauten sein. Hilf uns dabei, Heiliger Geist. Hilf uns nicht abhalten zu lassen. Hilf uns, Heiliger Geist, uns nicht vom Feind vernebeln zu lassen. Lass uns nicht irgendwie dem Fleisch zu viel Raum geben, unserer Bequemlichkeit und unseren Terminen, sondern lass uns wirklich erkennen, was göttlich, was himmlisch ist und was Auswirkungen hat auf die Ewigkeit. Lass uns da unseren Blick noch mehr schärfen. Hilf uns, Heiliger Geist, zu erkennen, wofür du uns berufen hast. Weck uns auch in der Nacht, wenn es dir gefällt, wenn irgendwo dringende Anliegen sind. Weck uns, wir sind bereit, wir sprechen das aus wieder. Wir sind bereit, gebrauche uns zum Segen, gebrauche uns dir zur Ehre, gebrauche uns zum Heil. Und wir sind selber dabei so gesegnet und wir danken dir dafür. Ich danke dir für dieses Wort, ich danke dir, dass du es jetzt versiegelst, dass der Feind es nicht rauben darf. Es ist dein Siegel drauf und das heißt, es ist dein Eigentum. Du stehst mit deinem Wort dahinter und so danken wir dir für diesen Sonntag. Wir danken dir für alles, was wir empfangen durften und geben dir die Ehre. Amen.
Ja, danke. Ich bin schon wieder zu früh fertig. Bitte? Ich bin schon wieder zu früh fertig.
Nee, ich weiß nicht. Ja, danke. Brauche ich eigentlich gar nicht so viel zu tun. Also, Dankeschön, Carmen.